Daniel Veit.
Marco Sengert hier von Detektor FM.
Grüße Gott.
Ich grüße Sie auch. Wir wollen über Sharing Economy sprechen. Mögen Sie sich mal ganz kurz vorstellen, wer sind Sie, was machen Sie und was haben Sie mit Sharing Economy zu tun?
Ja, mein Name ist Professor Daniel Veit. Ich lehre und forsche an der Universität in Augsburg. Das iShare-Projekt hat folgende Eigenschaft. Es ist zustande gekommen aus der Motivation heraus, dass es für die Sharing Economy wenig Möglichkeiten gibt, tatsächliche Wirkungen zu messen. Wir haben die klassischen ökonomischen Messverfahren, die das IFO-Institut und andere Institute anwenden, um Wirtschaftsklima, Wirtschaftswachstum, Beschäftigungsverhältnisse und so weiter zu messen und letztlich daraus auch Zahlen abzuleiten, die dann wiederum als Grundlage dienen für politische Entscheidungen oder auch für ökonomische Entscheidungen in Unternehmen. Die Sharing Economy fällt da ein bisschen durch das Raster. Die wird häufig nicht erfasst. Beschäftigungsverhältnisse sind in der Sharing Economy häufig anders, sind nicht in Form von typischen, klassischen Beschäftigungsverhältnissen tariflicher Art erfassbar. Auch ökonomischer Beitrag wird häufig nicht direkt messbar gemacht durch diese üblichen Indexverfahren und Messmethoden. Häufig wird sozusagen ökonomischer Beitrag über digitale Plattformen, die im Ausland betrieben werden oder anderswo betrieben werden, umgesetzt. Und dadurch entzieht er sich den nationalen Messsystemen.
Heißt, eine ganz große Aufgabe, ein ganz großes Ziel ist Vergleichbarkeit herstellen, Messbarkeit möglich machen, kann man so sagen?
Kann man so sagen, wobei dieses hehre Ziel, das wir uns da gesetzt haben, natürlich auch schwer zu erreichen ist und natürlich auch die etablierten Institute und andere versuchen, die Thematiken und die Wirkweisen genauer anzusehen. Die Problematik ist zunächst mal überhaupt festzustellen, wer gehört überhaupt zur Sharing Economy und wer nicht. Denn es gibt im Sharing Economy Bereich letztlich zwei große Bereiche, die man unterscheiden kann. Das eine sind die altruistisch orientierten Non-for-Profit-Organisationen oder Plattformen, die Nachbarschaftshilfe und andere Dinge organisieren. Und auf der anderen Seite gibt es die For-Profit-Organisationen, die ganz klar mit einem Gewinnziel versuchen, aus der Sharing Economy ihre Geschäftsmodelle zu finanzieren und möglichst große Margen letztlich daraus zu generieren. In der ersteren Kategorie finden sich dann plötzlich auch klassische Ansätze wie Genossenschaften und andere Konzepte, die sich dann selbst reindefinieren und die Chance wittern, letztendlich sich hier unter einem neuen Anstrich attraktiver und zukunftsfähig zu gestalten. Die Frage, die sich dann aber stellt, ist, ob man damit letztlich noch das misst, was man eigentlich messen will, nämlich den eigentlichen Beitrag der Sharing Economy, die als Wirtschaftszweig sich neu etabliert. Auf der anderen Seite bei den For-Profit-Organisationen, den zweiteren, ist das Problem, dass man letztlich eine Abgrenzungsmöglichkeit finden muss zu klassischen C2C, also Consumer-to-Consumer-Märkten, die online seit einigen Jahren entstehen, die jetzt natürlich durch die starke Verbreitung von Mobiltelefonen und der App-Economy sehr, sehr stark noch zugenommen haben und hier letztlich die Abgrenzung zu schaffen zu klassischen For-Profit-Unternehmen. Und diese Abgrenzungsproblematik, die sich in beide Richtungen hier ergibt, macht es ganz schwer, erstmal festzustellen, wo ist überhaupt die Grundgesamtheit derjenigen, mit denen wir uns hier befassen.
Also Sie sind auch kein Anhänger der These, geteilt haben die Menschen schon immer, nur weil man jetzt einen Begriff draufpappt, der PR-prestigeträchtig ist, ist das gleich was Neues.
Ich würde unbedingt dieser These zustimmen. Der Punkt ist nur eine Frage der Kardinalität. Sie haben immer schon geteilt. Sie sind zu Ihrem Nachbarn gegangen und geklingelt und haben gefragt, kann ich Ihre Bohrmaschine leihen? Der Kernpunkt ist aber hier, der Unterschied ist hier, dass Sie eine elektronische Plattform haben, wo Sie genau lokalisieren können, welcher Nachbar welches Gerät haben und dadurch leihen Sie sich möglicherweise Geräte, die Sie sonst nie geliehen hätten, weil Sie nicht gewusst hätten, dass der Nachbar im Nebenhaus ein solches Gerät hat. Das heißt, Sie haben im Prinzip einfach nur eine Erweiterung dessen, was Sie gerade formuliert haben, nämlich dem klassischen Teilen und Leihen über eine professionalisierte digitale Plattform, die schlicht und ergreifend die Transparenz in dieser Art von Teilmöglichkeiten erheblich erhöht und damit viel mehr Transaktionen ermöglicht.
Funktioniert denn Sharing Economy als Ganzes besser für Anbieter, die eine physische, eine anfassbare Ware anbieten, als für Anbieter, die vielleicht was ja nicht physisches, auch was Ideelles anbieten?
Das würde ich so nicht generalisieren und das hängt auch sehr von der Definition von Sharing Economy ab. Wir haben einen wachsenden Markt von solchen Crowdsourcing-Lösungen beispielsweise. Crowdsourcing ist das Konzept, dass man ideelle, intellektuelle Arbeit über digitale Plattformen anbietet und letztendlich mediiert. Das heißt, Sie können zum Beispiel Bildererkennung, die nicht von Maschinen gemacht werden kann, sondern Menschen benötigt, über eine Crowdsourcing-Plattform abfragen und letztlich 50.000 Bilder für einen geringen Stundensatz über eine Digitalplattform erkennen lassen von menschlichen Arbeitern oder Texte Korrektur lesen lassen oder empirische Studien durchführen lassen oder andere intellektuelle Arbeiten machen lassen. Das können Sie über solche Plattformen tun. Das heißt, diese Plattformen, manche Sharing Economy Forscher rechnen Crowdsourcing-Plattformen in die Sharing Economy Definition mit hinein. Dann kann man sagen, sind diese ideellen oder intellektuellen Dienstleistungen ähnlich leicht handelbar über eine Sharing Economy Plattform wie physische Güter. Allerdings gibt es andere Definitionen wiederum und Arbeitsdefinitionen im Augenblick, in denen nur physische Güter und tatsächlich physische Dienstleistungen wie Vermieten von Wohnungen und Fahrzeugen in die Sharing Economy Definition hineingerechnet werden und diese intellektuellen Sichtweisen eher rausgelassen werden.
Was halten Sie denn von der These, dass es die ganzen Sharing-Geschäftsmodelle nur geben kann, weil es ganz klassische Geschäftsmodelle gibt, die den Leuten das Geld überhaupt erst in die Hand drücken, damit sie an diesen Sharing-Angeboten teilhaben können?
Die These ist sicher temporär richtig. Denn wer nutzt Sharing heute? Wir haben ja im Prinzip ein Gefüge in westlichen Industriegesellschaften, wie auch Gehalt und Lohn zustande kommt. Gehalt und Lohn kommt dadurch unter anderem zustande, dass berechnet wird, wie hoch sind die Lebenshaltungskosten, der typische Einkaufskorb der normalen Familie. Und daran orientieren sich gewerkschaftliche Lohnforderungen, daran orientieren sich die Fragestellungen, wie Tarifverträge abgeschlossen werden und so weiter. Das heißt, im Prinzip kriegen Sie entsprechend der ökonomischen Notwendigkeiten in einem wirtschaftlichen Kreislauf auch Gehalt ausbezahlt. Wenn jetzt aber der entsprechende Konsument, der eben gleichzeitig Arbeitnehmer ist und dieses Einkommen erzielt, kein Fahrzeug mehr kauft, sondern stattdessen über Drive Now oder Car2Go ein Fahrzeug shared und dadurch wesentlich geringere Kosten pro Jahr hat, dann verändert das gesamte Gefüge auf der Seite der Nachfrage und der Notwendigkeit von Finanzen auf der Nachfrageseite. Jetzt haben Sie natürlich im ersten Moment genau recht mit Ihrer These und dem, was Sie sagen. Wenn man das jetzt mal weiter durchdenkt, dann kommen Sie schnell an den Punkt, dass natürlich in nächster Runde und in übernächster Runde der Einkaufskorb sich verändert. Es verändern sich die Kosten, die ein Privathaushalt hat, weil die Sharing-Angebote günstiger wahrgenommen werden als die Eigentumsangebote, mit der Folge, dass weniger Kapital notwendig ist, um den gleichen Lebensstandard zu halten. Das hat kurzfristig die Wirkung, dass letztlich der Wohlstand steigt, weil jemand weniger Kosten hat und damit mehr für das gleiche Geld erwirtschaften kann. Auf der anderen Seite wird mittelfristig sich dann das Lohnniveau und die entsprechenden Kosten, die dort berechnet werden, dem anpassen und folglich auch letztendlich das, was sich der Arbeitnehmer leisten kann. Und meine Hypothese ist, wenn sich das letztlich in ein neues Gleichgewicht eingefügt hat, wird irgendwann in einem zukünftigen Zeitpunkt sich der Arbeitnehmer von seinem Geld gleich viel Auto leisten können wie heute, nur dass er es nicht mehr besitzt, sondern leiht.
Das ist so diese Martin-Weizmann-Theorie, ne? Wenn alle teilen, geht es am Ende allen besser, so ungefähr.
Wenn es alle teilen, geht es allen zunächst mal besser. Bis es sich im neuen Gleichgewicht einfügt, dann geht es allen gleich gut wie vor dem Teilen.
Also Stand heute sieht man ja das an vielen Stellen noch nicht, ne? Der klassische Taxifahrer fährt in einer sichereren Situation als der prekär beschäftigte Uber-Fahrer zum Beispiel. Also wie lange wird das wohl dauern, wie sich das so zurecht ruckelt?
Man kann da unterschiedlicher Meinung sein. Ich meine, Uber ist definitiv ein Unternehmen, das die, sagen wir mal, Grenzen versucht auszudehnen und zu sprengen und zunächst erstmal was tut und dann eher um Vergebung bittet als vorher um Erlaubnis. Das ist ein Vorgehen, das man als Unternehmen wählen kann. Damit kann man natürlich auch an Grenzen stoßen, wie es Uber auch überall passiert auf der Welt oder an vielen Orten. Auf der anderen Seite zeigt es natürlich auf, dass Technologie wie digitale zweiseitige Märkte Möglichkeiten eröffnen für den Endkonsumenten, aber auch für Unternehmen, die irgendwie in einen gewissen Graubereich der Regulierung fallen. Und dieser Graubereich der Regulierung liegt im Moment vor und der ist dann letztlich durch Gerichte gestoppt worden in Deutschland bisher. Und die Frage ist, ob man sich als innovationsfreundliches Land tatsächlich längerfristig auf den Standpunkt stellt, wir behalten die Regulierungen der letzten Jahrzehnte bei und lassen sie durch Gerichte durchsetzen, oder ob man sich auf den Standpunkt stellt, man befasst sich ein bisschen früher mit Innovationen und versucht auch durch Experimentierklauseln und andere Konzepte Innovationen früher tatsächlich zuzulassen, um an innovativen Entwicklungen weltweit letztlich auch mitzuwirken und die vorne mitzugestalten, anstatt sie erst dann anzunehmen, als Gesellschaft, wenn sie bereits in anderen Ländern im Prinzip zum großen Erfolg und zum Börsenerfolg geworden sind.
Ich würde gerne in den letzten 1-2 Minuten vielleicht noch ein paar negative Punkte versuchen, mit Ihnen zu diskutieren, die oft genannt werden, wenn man über Sharing Economy spricht. Da wäre zum Beispiel die These, dass, oder ist vielleicht doch gar keine These, die meisten Menschen das gern nutzen, das Angebot, aber selbst gar nicht so gern teilen. Ich glaube, beim Carsharing sieht man das ganz deutlich. Diese Portale, wo man selbst sein Privat-Pkw bereitstellen kann, so richtig durch die Decke gehen die nicht. Die Namen, die wir vorhin schon genannt haben, ein bisschen schon. Glauben Sie denn, dass das dann sich ändern wird?
Also ich glaube zunächst mal, dass in Deutschland ein Spezialfall vorliegt, weil die Deutschen da sehr risikoavers sind und sehr stark ihr Eigentum schützen wollen und ihnen der Kratzer im Auto das größere Risiko ist als die 50 Euro, die sie durch die Vermietung verdienen könnten. Das ist eine Situation, die ist in anderen Ländern, auch in der EU, nicht so. Also da sind die Deutschen ein bisschen speziell. Das heißt, die Sharing-Angebote in Deutschland werden sichtbarerweise weniger stark angenommen, gerade im Mobilitätsbereich, aber auch im Privathaushaltsbereich, als es im vergleichbaren europäischen Ausland der Fall ist. Die gesellschaftlichen Anpassungen meines Erachtens sind immer auch ein Druck letztlich gesellschaftlicher Realitäten. Und wenn diese Nachfrage in Deutschland eher so bleibt, so verhalten, wie wir sie im Moment sehen, dann wird die Notwendigkeit zu gesetzlichen Anpassungen nicht in dem Ausmaß entstehen. Wobei nicht Innovation per se was Positives sein muss. Wir werden sehen, ob das in anderen Ländern sich positiv auswirkt. Wir sehen in Skandinavien, die sehr viel liberaler mit der Sharing Economy umgegangen sind, massive Steuereinbrüche. Und das kann natürlich auch nicht im Sinne des Erfinders sein.
Zweiter oft genannte Kritikpunkt, die berühmten Rebound-Effekte. Also wenn ich kein eigenes teures Auto unterhalten muss, dann fahre ich auch mal schnell zum Supermarkt, eben weil es nieselt, statt das Fahrrad zu nehmen. Wird sich das vielleicht auf absehbare Zeit lösen lassen? Komfort ist ja schon eine Triebfeder.
Ja, das ist eine schwierige Frage. Also ich denke natürlich Komfort und Bequemlichkeit sind Themen, die eine Rolle spielen. Das ist eine Frage letztlich der Gesamtentwicklung und da ist sozusagen nicht klar, was der Ursache und Wirkung ist. Ich denke, das ist ein generatives Thema auch, wenn Sie nämlich irgendwie erleben, dass als junger Mensch Sie sich nicht an ein eigenes Auto gewöhnen, sondern Sie fahren eben immer in ein Sharing-Auto. Und Sie haben sich noch nicht an die Bequemlichkeit des eigenen Autos gewöhnt, dann gewöhnen Sie sich vielleicht auch nie dran, weil Sie es sich nie anschaffen. Was ich mir bei etablierten Familien eher vorstellen kann, ist, dass das Zweitauto wegfällt.
Was ist denn mit der kapitalismuskritischen These, dass Sharing-Angebote auch nur Marktkonzentration befeuern, weil am Ende hinter den erfolgreichen Anbietern auch nur die berühmten Großinvestoren stehen?
Das ist natürlich ein normaler Effekt, der hier zu beobachten ist, dass die Großinvestoren die kommerziell orientierten Sharing-Angebote letztlich dominieren. Das ist zu erwarten. Deswegen unterscheiden wir auch sehr stark von den kommerziell und nicht kommerziell orientierten Sharing-Angeboten, wobei letztere schlicht und ergreifend im Markt eine geringe Rolle spielen, weil die gut im Marketing platzierten Sharing-Angebote und die einen guten Markennamen haben, die von den größeren Zahlen der jungen Menschen adoptiert und angenommen werden, natürlich diejenigen sind, die entsprechend positioniert werden. Und das sind die kommerziell betriebenen Angebote.
Dann der Blick in die Glaskugel. Sharing Economy, wird es weiter wachsen, stagniert es? Hat sich es vielleicht schon ein bisschen überlebt? Was glauben Sie?
Ich denke, dass es ein etablierter Teil unserer Ökonomie wird. Ich denke, dass es sich stärker einfügen wird in andere Angebote und damit sozusagen im Einklang funktionieren wird. Ich denke nicht, dass es ein dominierender Teil unserer Märkte wird, zumindest nicht in Westeuropa. Dazu sind wir zu risikoavers und auch zu reguliert. Es wird aber weiter wachsen, eher moderat weiter wachsen in meiner Sicht, und aber sich damit etablieren.
Das sagt der Wirtschaftswissenschaftler Daniel Veit vom Jakob-Fulger-Zentrum. Er forscht am Wirtschaftswissenschaftlichen Institut an der Uni Augsburg. Danke, Herr Veit.
Vielen Dank.
Die Summe der einzelnen Teile. Die Serie über Sharing Economy, das Leben in der Stadt und neue Formen des Besitzens.
Aus den guten Momenten für eine Weile. Mehr als die Summe der einzelnen Teile.
Präsentiert von Teilauto. Carsharing in Mitteldeutschland.